Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus dem Jakobusbrief. Und wir stellen uns unter Jakobus 5, die Verse 19 und 20. Jakobus Kapitel 5, die Verse 19 und 20. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, mit diesen Worten endet Jakobus seinen Brief. Und wenn wir am Ende angelangt sind, stellen wir fest, dass er vorher keinerlei Andeutungen, keinerlei Hinweise gegeben hat darüber, dass dies hier die Abschlussaussage des Briefes ist. Nicht, wenn wir heute eben gerade in der Bibel mitgelesen haben, dann haben wir das gesehen. Aha, wir sind jetzt am Ende der Serie über den Jakobusbrief angelangt. Aber bitte versetzen wir uns einmal in die ersten Hörer. Da saßen oder standen sie im Gottesdienst. Sie hörten, wie dieser Brief vorgelesen wurde. Einer der Ältesten oder jemand, der des Lesens kundig war, las den Brief vor und dann hörte man: Er soll wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird seine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Dann ist aus, Schluss, vorbei. Es folgen keine Grüße, kein Wort im Sinn von: Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Die letzten Worte dieses Briefes, sie sind kurz und sie sind so bestimmt, wie wir es im gesamten Brief gelesen haben, eigentlich von Anfang an. Weiß jemand noch, wie Jakobus den Brief begonnen hatte? Nicht die erste Aussage war bereits überraschend. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, hatte Jakobus gesagt, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Wer würde heute so einen Brief beginnen, oder? Und würden wir so abrupt schließen, wie es hier Jakobus macht? Vergleichen wir dies einmal mit dem Apostel Paulus. Denken wir etwa an seinen Brief an die Römer. Wir hatten ihn ja gerade in der Bibelstunde besprochen. Wir sind ihn durchgegangen. Was für ein Kontrast, so könnte man sagen. Ein ganzes Kapitel lang, Kapitel 16, werden Menschen mit Namen genannt, aufgezählt. Nicht abgesehen von den ungenannten Brüdern und Schwestern sind es 34 Namen, die wir dort lesen und derer sich Paulus in Dankbarkeit und in Liebe erinnert. Und dieser Unterschied, er sticht als erstes ins Auge, wenn wir das hier lesen. Nicht, man könnte es vergleichen mit der Art und Weise, wie man einen Gottesdienst beenden kann. Nicht, in manchen Gottesdiensten wird am Schluss nach dem Segen noch ein Lied gesungen. Hier in der Berg bei uns ist nach dem Segen Schluss. Man geht heim. Hoffentlich behält man in seinen Gedanken das gehörte Wort. Nun, für einen solchen plötzlichen Schluss ist manches zu sagen. Gut, zugegeben, bei uns ist es dann auch nicht so abrupt, denn danach kommt ja noch Kaffee und Kuchen und wir sprechen auch miteinander. Aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich sagen will. Jakobus lässt uns hier mit einem sehr ernsten Thema zurück. Und er lässt uns jäh zurück. Und er legt uns damit eine Last auf. Eine Sorge. Eine Fürsorge für andere Menschen. Denkst du daran? Er legt eine christliche Pflicht auf unser Herz. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zur Umkehr, es führt ihn jemand wieder zurück, er hat die Seele vom Tod errettet und eine Menge Sünden zugedeckt. Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema das Zurückbringen eines Weggefährten. Das Zurückbringen eines Weggefährten. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, das Abirren von der Wahrheit. Zweitens, das Zurechtbringen. Und drittens, der Segen des Zurechtbringens oder des Zurückbringens. Erstens also das Abirren von der Wahrheit. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Haben wir zugehört? Haben wir richtig gehört? Jakobus spricht hier von der Wahrheit. Und zwar ganz unbefangen. Nicht wahr? Wir haben heute Schwierigkeiten, einer derartigen Aussage überhaupt in aller Ruhe zuzuhören. Wenn jemand so spricht, dann hören wir gleich weg Wahrheit. Der Zeitgeist um uns herum, er vermittelt die Botschaft, Wahrheit, die gibt es nicht. Oder man kann es auch etwas freundlicher formulieren, jeder hat seine eigene Wahrheit. Unsere Zeit vermittelt die Botschaft, unsere Welt, das ist nichts anderes als eine soziale Konstruktion. Im Augenblick ist es so konstruiert, aber es kann auch ganz anders sozial konstruiert sein. Man kann es so machen, aber auch anders. Und wer im Geschäftsleben steht, der erhält laufend Schulungen, damit er lernt, sich selbst gut zu verkaufen und dann natürlich das Produkt, das er vertreiben soll. Er soll es geschickt an den Mann bringen und entsprechend soll er dann dem Kunden schöne Worte machen, zum Teil Schaumschlägerei verbreiten. Aber hier spricht Jakobus ganz unbefangen von der Wahrheit. Erfassen wir überhaupt? Ist uns das klar, dass es eines der größten Segnungen gibt in dieser Welt, gerade heute? Dass Gott uns Wahrheit vermittelt hat, dass Gott Wahrheit gesprochen hat. Es geht um Wahrheit über Gott und über uns. Es geht um Wahrheit darüber, wer Gott ist, was er getan hat, als Schöpfer und als Erhalter der Welt, was er in seinen Geboten fordert. Und welche Rettung er in seinem Sohn Jesus Christus vollbracht hat. Wahrheit. Wahrheit über den Heiligen Geist, über die Gemeinde, über Wiedergeburt, über die Auferstehung aus den Toten, also unsere Hoffnung. Wir haben eben gerade, und wir tun es an jedem Sonntag, gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis bekannt. Wir sind uns darüber hoffentlich im Klaren oder vermutlich im Klaren, nicht hoffentlich, aber vermutlich, dass für einen Großteil unserer Zeitgenossen, zumindest hier in unserem Kulturkreis, diese Kernaussagen des christlichen Glaubens auf der Ebene liegen von Einbildungen, von Fantasie, bestenfalls von Lyrik, gut anzuhören, aber ohne Realität. Aber die Bibel bezeugt genau diese Dinge und sie bezeugt sie als Wahrheit. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus zu unserem Heil gesandt. Christus regiert jetzt im Himmel. Und die Bibel sagt weiter, er wird wiederkommen. Die Bibel berichtet, dass Gott seinem Volk seinen Heiligen Geist gegeben hat. Den Geist der Wahrheit. Und in besonderer Weise hatte er einige einzelne Menschen mit seinem Geist ausgerüstet. Er hat diese speziellen Menschen zugerüstet, dass sie unfehlbare Schriften verfassen, die Wahrheit sind. Und aus ihnen hat das Volk Gottes bis zum heutigen Tag Wegweisung empfangen und empfängt es noch. Wahrheit. Dazu gebrauchte Gott Fischer wie Petrus, Johannes. Er gebrauchte Politiker wie Daniel oder auch Mose. Er gebrauchte einen Steuerbeamten wie Matthäus, einen Viehhirten wie Amos, auch einen Priester wie zum Beispiel Hesekiel. Aber im Blick auf jeden einzelnen von ihnen gilt, sie folgten nicht klugen Legenden, wie wir es vorhin gelesen haben im 2. Petrusbrief, sondern sie haben Fakten berichtet. Sie schrieben Wahrheit. Wahrheit, die hier in Raum und Zeit geschah. Und diese Wahrheit, sie ist nicht mit Unwahrheit oder mit irgendeinem Gift vermischt. Jesus Christus selbst, der bezeugt in seinem hohen priesterlichen Gebet über die Bibel, dein Wort ist Wahrheit. Hören wir das überhaupt noch? In den Versen, die unmittelbar dem heutigen Abschnitt vorangegangen sind, hatte Jakobus über Menschen gesprochen, die Gott mit einer schweren Krankheit geschlagen hatte. Und diese körperliche Hinfälligkeit, sie hing zusammen mit einem sündigen Lebensweg. Und diese dadurch dahinsiechenden werden aufgerufen, die Ältesten zu rufen, die dann über ihnen beten sollen. Sie sollen sie auch salben, so heißt es hier. Und ihnen dann im Namen Jesu die Vergebung der Sünden zusprechen. Und weil wir einen lebendigen Gott haben, der Gebete erhört, dürfen wir ernsthaft beten und hoffen, dass Gott diese da Niederliegenden von diesem Gerichtsschlag löst, befreit. Aber die Not, die Jakobus hier in diesen Versen anspricht, in den Versen 19 und 20, sie ist größer. Ja, schwere Krankheit ist schlimm. Aber das Abirren in deiner Seele von der Wahrheit ist schlimmer. Und wenn es schon ein gutes, ein Gott wohlgefälliges Werk ist, einen leiblich Kranken durch das Gebet des Glaubens ihm beizustehen, für ihn zu beten, wie viel wichtiger ist der Liebesdienst, eine vom Weg abgewichene, in die Irre taumelnde Seele auf den rechten Weg zurückzuführen. Ihr Lieben, halten wir fest, ohne Wahrheit gibt es kein Christsein. Es ist nicht nur irgendetwas Spirituelles, es ist nicht etwas Emotionales, es ist Wahrheit, die verkündet wird. Der Apostel Paulus schreibt einmal, dass Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, in die Verirrung abstürzen. Ich zitiere das mal aus dem 2. Thessalonicher Brief. Es wird, schreibt Paulus, es wird der Gesetzlose kommen, er, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Und darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Liebe zur Wahrheit. Kennen wir das? An anderer Stelle im Galaterbrief schreibt Paulus einmal Folgendes an die Galater. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Wir würden denken beim Galaterbrief, ach, ist das wirklich so wichtig, Paulus, worüber du dort sprichst? Oh ja, es geht um die Wahrheit. Es geht um das Heil in Christus. Noch einmal, ohne Wahrheit gibt es kein Christsein. Ganz offensichtlich ist die Wahrheit, die die Bibel bezeugt, nicht etwas, das jederzeit und das allgemein zugänglich ist. Wahrheit ist nicht etwas, das ich beliebig anknipsen kann und dann auch wieder ausknipsen kann, je nachdem, wie es mir gefällt. Die Wahrheit, von der die Heilige Schrift spricht, ist auch nicht vergleichbar mit irgendeiner mathematischen Formel. Wenn die Bibel von Abirren von der Wahrheit spricht, dann handelt es sich nicht um einen Denkfehler, um einen Fehlschluss, um einen bedauerlichen Schnitzer, ach ja, das habe ich nicht bedacht. Nicht bekanntlich kann man sich bei der Lösung mathematischer Aufgaben irren. Nein, die Wahrheit, von der die Bibel spricht, ist nur dem zugänglich, der sie will, der sie liebt, so sagt es Paulus, der sie sucht, und zwar von ganzem Herzen. Dann allerdings befreit die Wahrheit, sie wird euch frei machen. Und zutiefst und zuletzt ist diese Wahrheit niemand anders als Jesus Christus selbst. Willst du ihn? Jakobus legt hier am Schluss seines Briefes den Finger darauf, dass man vor dieser Wahrheit weglaufen kann. Nicht ähnlich wie ein Ehemann seine Frau, doch seine Kinder verlassen kann. Ähnlich wie Kinder, die von Kindheit an das Evangelium gehört haben in einer Gemeinde und plötzlich sagen, nein, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Sie halten gleichsam ihre Ohren zu. Dass derartiges passieren kann, das ist eine Beobachtung, die wir alle schon gemacht haben. Jakobus spricht hier sehr allgemein. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, was sind eigentlich die Gründe für solches Abirren? Ich nenne einmal folgende, und zwar ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber man kann, anstatt sich von der offenbarten Wahrheit bestimmen zu lassen, sagen, ich möchte mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich will etwas von meinem Leben haben, so sagte mir einmal ein junges Mädchen. Und sie lief dann weg. Man will sein Leben in die eigene Verfügungsgewalt nehmen, weil man meint, dann kriege ich es am besten hin. Wenn man dagegen Jesus nachfolgt, dann muss ich ja nach seinem Willen fragen, dann komme ich in meinem Leben zu kurz. Gott urteilt einmal über den König Saul, ganz kurz, 1. Samuel 15. Er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht gehalten. Ich will etwas vom Leben haben, ich laufe weg von Gott. Eine andere Möglichkeit ist weniger durchreflektiert. Man lässt sich einfach locken von der Lust seiner Sinne, dem Streben nach Besitz oder nach Macht. Vielleicht hatte man ganz andere Erwartungen an Jesus. Alles wird glücklich, wenn ich ihm nachfolge. Judas Iskariot, denken wir an ihn. Oder nehmen wir Demas, von dem Paulus einmal schreiben muss, dass er die Welt liebgewonnen hat. Es geht auch noch gedankenloser. Man lässt sich von der Zeitmeinung und dem Zeitgeist treiben. Von den anderen. Und die einen dann von Jesus und seinem Wort wegbewegen. Das erscheint am bequemsten, am wenigsten anstrengend, als immer geistig gegen den Strom zu schwimmen. Ach, wie anstrengend. Man will es da nicht wahrhaben, dass hinter den Trends, hinter den Modeströmungen hintergründige geistliche Mächte am Drücker sind. Oder es gibt auch konkrete Zweifel, intellektuelle Zweifel, ich will das gar nicht bestreiten. Etwa wenn man sich vom Naturalismus bestimmen lässt und dann den Urknall oder die darwinistische Evolutionstheorie für gar nicht so abwegig hält, alles ist von selbst entstanden. Oder denken wir an das Urteil der Heiligen Schrift, sagen wir einmal über die Homosexualität. Natürlich wissen wir, dass das dem gegenwärtigen Trend absolut total widerspricht. Oder auch der Anspruch unseres Herrn, dass er der einzige Weg zum Vater ist, dass niemand zum Vater kommen kann als nur durch Jesus Christus, dass er der einzige Heilsbringer ist. Ist das nicht sehr exklusiv? Sehr absolut, damit ecke ich doch überall nur an. Von der Wahrheit abirren, das kann auch schleichend anfangen. Gar nicht einmal so direkt, dass ich sage, nee, ich gehe einen anderen Weg, sondern man relativiert. Einst saß er mit uns zusammen, hörte das Wort Gottes. Er war getauft. Er feierte mit uns sogar das heilige Abendmahl. Er kam sogar in die Gebetsstunde. Er verteilte Traktate auf den Straßen. Und wo befindet er sich heute? Ich werde diesen Tag nie vergessen. Eines Tages besuchte meine Frau und mich jemand. Ich kannte ihn schon aus meiner Teenagerzeit. Er gehörte damals zu meiner Jungschar. Ich freute mich, ihn wiederzusehen. Ich merkte schon, das Gespräch lief irgendwie komisch. Und dann sagte er mir ziemlich direkt, ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich brauche meine christlichen Bücher nicht mehr und auch die Zeitschriften. Wenn du willst, du kannst sie haben. Es war ein Stich in meinem Herzen. Ganze Kirchen, ganze Gemeinden, die einst einen klaren Kurs fuhren und sich dann vom Wind allgemeiner Lehren haben treiben lassen. Und wie schnell wurden sie weggeweht. Und was ist dann unsere Aufgabe, wenn jemand abirrt von der Wahrheit? Antwort, er soll zur Umkehr gebracht werden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das Zurückbringen. Jakobus sagt nicht, ach, lass ihn dann laufen, wenn er die Wahrheit nicht will. Wer nicht will, der hat schon. Jakobus sagt auch nicht, beachte dieses Phänomen des Abirrens und dann resigniere. Jakobus fordert ganz nüchtern auf, bring ihn zurück. Der gute Hirte, er sagt, auch wenn dieser Weg jetzt steinig und rau ist, ich werde ihn gehen, um das verlorene Schaf zurückzuholen. Uns fällt auf, dass Jakobus hier nicht schreibt, dass es die Aufgabe des Pastors ist oder des Ältesten, denjenigen, der von der Wahrheit abgeirrt ist, zurückzubringen. Nun, selbstverständlich gehören die auch dazu. Aber es kann sein, dass für die Aufgabe des Zurückbringens, des Zurückführens, gerade jemand anders geeigneter ist als ein Ältester. Mal ein Beispiel. Da ist eine junge Frau. Ein junger Mann, er wirbt um sie. Er ist nett, er kümmert sich um sie, ist sehr aufmerksam. Aber er ist kein Christ. Ist es dann wirklich sinnvoll, wenn ein Ältester, also ein Mann, zu ihr geht, um mit ihr zu sprechen? Vielleicht ist es sinnvoller, wenn eine ältere, eine erfahrene Frau das Gespräch mit ihr sucht. Oder denken wir an folgende Situation. Es könnte sein, dass die Person, die einen falschen Weg eingeschlagen hat, das eigene Kind des Pastors ist oder des Ältesten. Das Kind weiß alles über das Evangelium. Es kennt übrigens auch die Schwachpunkte der eigenen Eltern. Ist ja jeden Tag mit denen zusammen. Und vielleicht ist es auch da richtiger, gerade wegen der familiären Nähe, dass jemand anders mit diesem Kind spricht. Also nicht der eigene Vater, nicht die Ältesten. Dabei sind wir uns hoffentlich alle darüber im Klaren, dass es immer Gottes Werk ist, Menschen wieder zurückzubringen. Es ist Gott, der durch seinen Geist ziehen muss. Sonst ist alles vergeblich, was wir Menschen machen. Aber Gott setzt häufig Menschen ein. Nicht? Als David in Sünde fiel, da sandte Gott nicht einen Engel zu ihm, sondern einen Menschen, Nathan. Und wenn wir diese Aufgabe des Zurückbringens übernehmen, dann wird ein jeder von uns bedenken, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Wir lasen es vorhin in der ersten Schriftlesung. Gib Acht auf dich selbst, dass du nicht auch selbst versucht wirst. Tu nicht so, als dass dich das nicht treffen kann. Der schreibt weiter. Mach es nicht von oben, sondern im Geist der Sanftmut. Vergiss nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Paulus schreibt einmal Folgendes. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Es kann sein, dass die ihm entgegengeschleudert werden. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick, aus der Falle des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Ich kann hier nicht auf Einzelheiten dieser Aussage jetzt eingehen, aber so viel will ich sagen. Milde zu sein, sanftmütig zu sein, heißt keineswegs alles verstehen und schon gar nicht alles akzeptieren. Es heißt auch keineswegs immer, dass dieses Zurückbringen zimperlich oder verschämt vollzogen werden soll. Es gehört auch zur Liebe. Wir lasen es vorhin in 3. Mose 19, unseren Nächsten zurechtzuweisen, wenn es notwendig ist. Im Judasbrief malt uns Judas einmal ein Bild vor Augen. Das Bild eines Menschen, der in einem brennenden Haus ist und selbst dessen Kleider schon angebrannt sind, vom Feuer erfasst sind. Einen solchen Menschen können wir nicht mit Samthandschuhen anpacken. Wir werden ihn zu Boden reißen, um die Flammen zu ersticken, die ihn zu verbrennen drohen. Ich lese mal diese Verse, was Judas schreibt in Judas 22 und 23. Er schreibt: Erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte oder auch angekokelte Gewand hassen sollt. Je nachdem. Aber bring ihn zurück. Das ist unsere Aufgabe. Und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Der Segen des Zurückbringens. Jakobus schreibt, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Was meint diese Aussage eigentlich? Nun, die naheliegendste Auslegung ist, dass man jemanden, der von der Wahrheit abgeirrt ist, durch das Zurückbringen bei ihm, also bei dem, den man zurückbringen muss, eine Menge Sünden zudeckt und natürlich auch verhütet. So ein Zurückgebrachter wird sein weiteres Leben eben nicht damit verbringen, auf dem Weg zum Tod weiter voranzugehen. Er wird sein Leben nicht verbringen im Unglauben. Er wird es nicht fortsetzen in der Abkehr von Gott. Vielmehr wird sein Herz ausgerichtet sein auf Gott und er wird den Weg von nun an, den Weg des Lebens gehen. Das wäre mein Leben, wenn Gott mich nicht zur Umkehr geführt hätte. Was wäre das Leben eines Saulus von Tarsus, wenn er nicht gerettet worden wäre? Und so kann man diese letzte Aussage des Jakobusbriefes verstehen. Diese Übersetzung ist möglich, aber es gibt noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Das Griechische ist hier nicht eindeutig. Im Griechischen wird hier lediglich gesagt, ein Mensch, der durch jemanden zur Umkehr gebracht ist, errettet seine Seele vom Tod und bedeckt eine Menge von Sünden. Es ist hier nicht klar, wessen Seele überhaupt gemeint ist. Die, die hier gerettet wird, ist es die Seele des Zurückgebrachten? Oder denkt Jakobus ganz bewusst hier auch an die Seele des Seelsorgers? Wessen Sünde wird hier bedeckt? Die des Heimgekehrten? Das ist ganz zweifellos das naheliegende Verständnis. Oder auch die Sünden des Seelsorgers. Wenn Jakobus hier an den aus dem Irrweg zurückgebrachten denkt, dann ist die Botschaft klar. Kehre um von deinem Weg, komm zurück zum Vaterhaus. Du sollst nicht geistlich sterben. Du sollst dein Leben nicht wie der verlorene Sohn geistlich bei den Trögen der Schweine verbringen, sondern kehr zurück ins Haus des Vaters. Und wenn du das tust, dann wird deine Seele vom Tod errettet und eine Menge von Sünden werden bedeckt in deinem Leben. Aber wie gesagt, die Aussage kann sich auch beziehen auf den seelsorgerisch tätigen Christen. Sie kann sich auch auf den beziehen, der sich um den Abgeirrten kümmert und ihn vom sündigen Weg zurückgeleitet hat. Nicht dabei ist klar, dass er selbst den Menschen nicht retten kann. Das tut Christus, hat Christus getan, am Kreuz auf Golgatha. Aber auch derjenige, der sich um andere kümmert, der sich für andere einsetzt, der, ich sag's mal salopp, sich aus seinem Fernsehsessel herausbequemt, die Berieselung durch das Fernsehprogramm beendet und stattdessen sich aufmacht zu seinem Bruder, der offensichtlich im Abirren begriffen ist. Auch der rettet seine Seele. Auch er bedeckt eine Menge seiner eigenen Sünden. Denn jeder von uns, ihr Lieben, ist berufen, der Hüter seines Bruders zu sein. Jeder. Ein solches Handeln entspricht dann dem, was unser Herr einmal sagte. Ich zitiere mal. Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, nicht wahr, wer sich immer nur um sich selbst dreht, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es seinem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben, seine Seele verliert, einbüßt? Wie rettest du dein eigenes Leben? Eben nicht dadurch, dass du dich permanent um dich selbst drehst, dich selbst pflegst, sondern indem du dein Leben preisgibst für Christus und sein Evangelium. Auch der Apostel Paulus schreibt das einmal an Timotheus. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, schreibt er Folgendes. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Nicht? Wir alle verstehen den ersten Teil und wir können ihn gedanklich nachvollziehen. Klar, wir, namentlich Wortverkündiger, namentlich die Ältesten, wir sind aufgerufen, die Gnadengaben, die wir empfangen haben, nicht zu vernachlässigen. Und dabei sollen wir auf das achten, was wir zu lehren haben, bei uns selbst und dann auch für die anderen. Wir sollen beständig darin bleiben, beständig. Aber der Apostel sagt hier mehr. Er erklärt, dass ein solcher Lebensstil dir selbst, Timotheus, Errettung bringt. Es geht hier nicht darum, dass du einen Platz im Himmel erwirbst durch dein Wirken. Aber ein solcher Dienst ist ein Segen für dich selbst. Es ist gut für deine eigene Seele. Denn du lernst dadurch, die richtigen Prioritäten in deinem Leben zu setzen. Wenn du mal anfängst, dich selbst zu verleugnen und anfängst, dich um andere zu kümmern. Nicht zuletzt um die, die in den geistlichen Tod abzugleiten drohen. Auf diese Weise wird auch dein eigener Glaube lebendig erhalten. Und das ist ja das entscheidende Thema des Jakobusbriefes. Was heißt es überhaupt, zu glauben? Jakobus betont immer wieder, Glaube ohne Werke, der ist tot. Eine Menge Sünden zudecken. Ihr Lieben, das meint auch bei dem anderen, dass wir die Verfehlungen eines Bruders, einer Schwester nicht ausbreiten, nicht anderen erzählen. Und dabei geht es nicht darum, alles unter den Teppich zu kehren. Vielmehr geht es darum, dass ich mit dem Betreffenden die Sünden vor Gott bringe. Und wenn der heilige Gott sie vergibt, dann sind sie vergeben und damit auch vergessen. Und zwar jetzt und für alle Ewigkeit. Dann darfst du dem Verirrten das sagen, was David einst bekannte. Wir wollen es nachher auch singen, es steht in Psalm 32. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, so sagt David, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Sünden bekennen, und du vergabst mir meine Übertretungen und meine Sündenschuld. Oder nehmen Sie das Wort aus dem Propheten Jesaja. Dort sagt Gott, Kommt doch, wir wollen miteinander rechten. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Und wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Glaubst du das? Dann darfst du dem Zurückgebrachten das sagen, was einst der Prophet Micha einem total von Gott abgeirrten Volk verkündete. Am Ende seines Buches, Micha 7. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen. Er wird unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, die du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Ach, ihr Lieben, wenn wir in der Lage sind, das unserem abgeirrten Bruder, unserer verirrten Schwester rüberzubringen, dann haben wir selbst, für uns selbst, viel gelernt. Jakobus schreibt, der soll wissen. Was denn? Was soll er denn selbst wissen? Er soll wissen, wer Gott ist. Nämlich ein Gott, der rettet. Der rettet aus dem Tod. Der rettet hinein ins Leben. Und zwar wegen Jesus Christus, seinem geliebten Sohn, unserem Heiland. Amen.